Hallo, hier ist Benedikt Neff, Host von Machtspiel. Bevor die aktuelle Folge losgeht, möchte ich euch gerne einladen. Wir sind am 3. Juli in Essen im Filmstudio Glück auf zu Gast, wo wir zum ersten Mal eine Folge von Machtspiel live und vor Publikum aufnehmen werden. Zu Gast der Journalist Jan Fleischhauer. Mit ihm diskutieren wir über die ersten Monate der Regierung Merz und alles, was Deutschland aktuell bewegt. Tickets gibt es kostenlos über die Webseite des Filmstudios. Wir freuen uns auf euch. Und jetzt geht es los mit Machtspiel.
Mich treibt seit kurzem dieser Satz des Historikers Egon Fleig um.
Die Unwilligkeit von Eltern, ihre Kinder als Soldaten zu sehen, die eventuell geopfert werden für das Gemeinwesen. Dieser Wille, dieses Opfer auch bringen zu wollen, ist ein schmerzliches.
Das Zitat stammt aus einem Dreisat-Beitrag über die Wehrpflicht in Deutschland und der Egon Fleig plädiert darin für eine neue nationale Opferbereitschaft in Deutschland. Väter und Mütter sollen ihre Kinder hergeben für die Gemeinschaft freiwillig. Ich heiße Marc-Felix Serau und ich sage, ein wehrfähiges Land ist gut und richtig. Aber mir sind alte Männer suspekt, die ihr ganzes Leben im Frieden gelebt haben, keinen persönlichen Kriegseinsatz mehr fürchten müssen, aber es nicht erwarten können, die Kinder anderer Menschen in Uniformen zu stecken.
Ich bin Benedikt Neff und sage, beim Thema Krieg zeigt sich wieder mal der deutsche Hang zu den Extremen. Eben war das Land noch quasi pazifistisch. Nun fordert ein Professor schon kollektive Opferbereitschaft und der deutsche Kanzler sieht sich im Krieg mit Russland und träumt von der, Zitat, stärksten Armee Europas. Geht es auch eine Nummer kleiner? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machtspiel, dem Politikpodcast von NZZ und Prost Stiftung. Hallo Felix.
Hallo Benedikt.
Ja, mich würde natürlich von Anfang an gleich mal Wunder nehmen, warum dich diese Aussage von Historiker Fleig emotional so ergriffen hat.
Das hat mehrere Ebenen. Also einmal war da so eine ganz initiale, emotionale Reaktion, persönlich als Vater. Ich kenne keine Eltern, die ihre Kinder, Zitat, opfern wollen. Also da fallen mir spontan höchstens irgendwie Josef und Magda Goebbels ein. Die haben ja ihre Kinder im Führerbunker vergiftet, damit sie nicht in einer Welt ohne Nationalsozialismus leben müssen. Dann hatte ich ein Störgefühl, weil dieser Historiker, der ist 76 Jahre alt, kein Skin in the Game hat, wie der Investor Nassim Nicholas Taleb mal gesagt hat. Das gilt übrigens auch für Joschka Fischer, den früheren deutschen Außenminister. Der ist 77 und er fordert jetzt eine Wehrpflicht ohne jede Freiwilligkeit.
Das ist jetzt so ein bisschen Muster. Die alten Männer kommen aus den Häusern und fordern das. Die Jungen sollen jetzt mal an die Front.
Genau, die alten Männer, die nie ran mussten, die treten jetzt umso martialischer auf. Und da habe ich ein Störgefühl. Also ich finde, wer ein solches Opfer öffentlich fordert, und das kann seine gute Berechtigung haben, aber der sollte auch selbst Opfer werden können. Ja, ne, also für wen würde man ein Opfer bringen? Natürlich für die eigenen Kinder, für die eigene Familie, für enge Freunde, meinetwegen auch noch für die Gemeinde. Aber dann wird schon diskussionswürdig. Also für dieses Land, für Deutschland, also für dieses postnationale, neurotische Land, was ja irgendwie auch gar nicht mehr pro-deutsch sein will, sondern nur noch irgendwie pro-europäisch, das irgendwie in einer, wie ich finde, sehr fragwürdigen Weise weltoffen geworden ist. Also denk an diese Millionen Migranten, die in den letzten 10 Jahren ins Land geströmt sind, von denen sehr viele sehr schnell eingebürgert wurden. Letztes Jahr gab es einen Rekord, knapp 300.000. Das waren fast 50% mehr als im Vorjahr. Ein Viertel davon Syrer. Die dürfen ihre alte Staatsbürgerschaft größtenteils behalten. Und da frage ich mich, ist das noch eine gewachsene Gemeinschaft mit einem Gemeinschaftsgefühl oder ist das eine Art Zufallskollektiv, wo man dazugehören kann, ohne wirklich dazu zu gehören? Und will man dafür sein Leben geben?
Dann hast du vermutlich trotzdem ein bisschen mehr Überschneidung mit Fleig, als vielleicht dein erstes Unbehagen irgendwie indizieren würde.
Das ist so.
Und ich meine, mir geht es auch ein bisschen so, mich stört der pathetische Ton, er spricht, es braucht den Willen zum Opfer und das berührt mich auch schon ziemlich unangenehm. Gleichzeitig finde ich schon, macht er wichtige Punkte. Er hat das Ganze auch noch vertieft in einem Gastbeitrag in der FAZ und da ist er so ein bisschen der Frage nachgegangen, warum fehlt es eigentlich an der Wehrbereitschaft in Deutschland? Und hat da zwei Punkte herausgearbeitet. Einerseits hat er gesagt, es fehlt eigentlich so ein bisschen das Prinzip der Feindschaft, also eine Gesellschaft, die sozusagen Feinde ablehnt oder es ablehnt, andere Staaten oder Nationen als Feinde zu sehen, die haben eigentlich ein Problem, wenn es um die eigene Selbsterhaltung geht. Und der zweite Punkt ist, eine Gesellschaft, die das Prinzip der Ehre abschafft, ist irgendwie nicht mehr bereit, Opfer zu bringen. Also wenn es keinen Heldentod gibt, wenn es nicht heldenhaft ist, für das Vaterland zu sterben, wer will dann für dieses Land noch sterben? Das macht gar niemand. Und dann kommt man eben sozusagen in eine Entwicklung, wo man all das delegieren will, was unangenehm ist. Man will den Krieg, das Sterben etc., das Soldatentum delegieren. Und ich habe da auch große Skepsis, dass das funktioniert.
Das ist so. Also ich hatte ein erhebliches Störgefühl, als ich dieses Zitat vom Fly gehört habe. Und zugleich habe ich aber auch dann beim weiteren Nachdenken gemerkt, er hat einen Punkt. Ne? Also diesen Begriff der Feindschaft, den kennt man von Carl Schmitt. Der hat ja geschrieben, im Begriff des Politischen, die Unterscheidung von Freund und Feind, das ist so das Kernkriterium von allem Politischen. Und der Feind, erklärtermaßen von heute, gegenüber dem Westen ist Russland, ist dieses autoritäre, mafiöse System, was unsere politischen Vorstellungen ablehnt und uns massiv bedroht. Und früher hätte man jetzt in Deutschland gesagt, nicht Russland oder das russische Regime, sondern der Russe. Ne? Da gab es ja immer diese Angst, der Russe kommt. Also die Frage wäre dann, müssen wir als Europäer, müssen wir als Deutsche bereit sein, wieder hohe und höchste Opfer zu bringen, weil der Russe kommt?
Genau. Und das heißt es jetzt ja eigentlich wieder, oder? Ich möchte nur jetzt gerade an die jüngsten Aussagen des noch Chefs des Bundesnachrichtendienstes, Bruno Kahl, erinnern, der ja genau das gesagt hat in einem Podcast von Table Media.
Also wir sind sehr sicher und haben dafür auch nachrichtendienstliche Belege, dass die Ukraine nur ein Schritt auf dem Weg nach Westen ist. Was nicht heißt, dass wir damit rechnen, dass große Panzerarmeen von Ost nach West rollen. Das sehen wir nicht, aber wir sehen, dass die NATO in ihrem Beistandsversprechen getestet werden soll.
Ja, das ist das jetzt die letzte große Botschaft, bevor sich Bruno Kahl als Botschafter in den Vatikan verabschiedet?
In den Vatikan, wo es vermutlich sicher ist, weil sich der Putin nicht trauen würde, den Vatikan zu bombardieren. Also es ist erstmal bemerkenswert, dass ein Nachrichtendienstchef sich mit so einer Warnung an die Öffentlichkeit wendet. Das ist aber jetzt auch nichts Neues. Also so hat er sich auch vorher schon geäußert. Ist natürlich immer schwierig, wenn von nachrichtendienstlichen Belegen die Rede ist, weil diese Belege sind ja in der Regel geheim und Verschlusssache und man soll das dann glauben, ohne es selbst überprüfen
zu
können.
Genau. Und übrigens, er ist ja auch nicht der Einzige, der diese Warnung ausspricht und die meisten dieser Militärexperten oder Geheimdienstfunktionäre beziehen sich ja auf ein NATO-Geheimpapier, wo sozusagen stehen soll, dass Russland bis irgendwie 2029, manche sagen auch 2028, in der Lage sein soll, sozusagen den Westen oder Europa weiter anzugreifen.
Ja.
Und wenn man dann Experten fragt, haben sie das Dokument gelesen, sagen die meisten nein.
Es gibt natürlich auch jenseits von diesem Dokument Indizien dafür, dass es eine solche Bedrohung gibt. Also einmal von kremlnahen Medien, die drohen ja in munterer Regelmäßigkeit damit, irgendwie Berlin anzugreifen oder Polen und so weiter. Dann hast du natürlich in Russland ein Land, das mittlerweile komplett auf Kriegswirtschaft getrimmt ist. Ein Land, das wirklich keinen Mangel an Rekruten hat und da ganze Jahrgänge bereit ist zu verheizen. Du hast durch Donald Trump im Weißen Haus möglicherweise auch einfach die Chance, der wendet sich ja mehr und mehr von Europa ab und dem Pazifik zu, dass Amerika möglicherweise nicht eingreift, wenn NATO-Gebiet in Europa attackiert werden würde. Zugleich hast du dann aber auch im Westen, das hast du jetzt, haben wir schon gesagt, diese rhetorische Aufrüstung. Wir haben da hier auch ein.
Aber ich meine, findest du es nicht auch ein bisschen interessant, dass eigentlich ständig betont wird, wie schwach und rückständig diese russische Armee ist, und jetzt wird da so die große russische Gefahr für Europa beschworen? Also das finde ich schon auch einen merkwürdigen Gap. Das geht für mich nicht so recht zusammen.
Ja, deshalb heißt es ja dann immer, Russland wäre jetzt noch nicht in der Lage und frühestens irgendwann Ende der 2020er Jahre. Aber es, also was ja ohne jeden Zweifel so ist, wenn du ein Land hast, das im Krieg ist und gerade die Kriegsführung sich auch dramatisch verändert mit Drohnenangriffen und dergleichen, die sammeln natürlich wertvolle Erfahrungen an Kriegsführung, an moderner Kriegsführung, die jetzt beispielsweise die NATO-Staaten in dieser Form so nicht haben. Insofern hast du es möglicherweise angesichts, wie gesagt, der Kriegswirtschaft, irgendwie der Rüstungsindustrie und dem nicht vorhandenen Mangel an weiterem Menschenmaterial, wie man früher gesagt hätte, an Rekruten, die Russland verheizen kann, ist es theoretisch schon möglich, ne? Und wir haben ja auch ein Zitat von Friedrich Merz von Ende April, da hat er die Wahl schon gewonnen, war noch nicht Kanzler, und da hört man auch so eine rhetorische Aufrüstung raus.
Denn auch wir sind unmittelbar durch diesen Krieg und durch Russland bedroht. Wir sehen tägliche Sabotageakte. Wir sehen die Zerstörung von Daten- und Unterseekabeln. Wir sehen die systematische Desinformation unserer Bevölkerung.
Ja, und ich würde sagen, ohne dieses Bedrohungsszenario hätte Friedrich Merz auch seinen Koalitionsvertrag beispielsweise gar nicht hinbekommen. Ne?
Also eben, also das, ich finde das einen wichtigen Punkt, oder? Ich meine, er hat das auch, diese russische Gefahr, innenpolitisch instrumentalisiert. Er hat die auch beschworen, um letztendlich diese Schulden durchzubringen.
Genau, die de facto Aussetzung der Schuldenbremse fürs Militär, dieses gigantische sogenannte Sondervermögen, sind ja Sonderschulden für die Infrastruktur. Da kann man jetzt nach innen ins Land dann die Botschaft aussenden, also wir reparieren jetzt endlich all die maroden Brücken und Schienen im Land, und in die NATO hinein, liebe Partner, wir machen das jetzt alles, damit die Panzer dann auch an die Front kommen. Und so kommt man dann auf diese 5% vom Bruttoinlandsprodukt, die Deutschland dann künftig für Verteidigung im weitesten Sinne ausgeben will.
Also ich finde ja, Merz hat in vielem recht, oder? Und was er thematisiert, das stimmt ja auch alles. Also wir können Russland definitiv nicht beschönigen. Das ist ein extrem aggressives Regime, das im Kreml wirkt. Es gibt Cyberangriffe in Deutschland, es gibt Sabotageakte, es gibt Auftragsmorde, die in Berlin stattfinden. Es ist ein hybrider Krieg im Gang. Für mich ist auch ganz klar, dass der Kreml ein imperialistisches Motiv hat. Also er will sich ausdehnen, er will diese NATO-Osterweiterung möglichst wieder zurückdrängen. Es ist eine Art mafiöses Regime, das da am Werk ist in Russland, in Moskau. Trotzdem halte ich eine unmittelbare Gefahr für Deutschland einfach für absolut unwahrscheinlich, oder? Man sieht ja auch, wie sich diese russische Armee momentan im Osten der Ukraine abmüht, da nicht wirklich weiterkommt. Also ich weiß gar nicht, wie man dann sozusagen auf die Idee kommen soll, dass ausgerechnet diese Armee dann irgendwie durchmarschieren kann, irgendwie Teile. Dann, also man muss ja nicht nur sozusagen, man braucht nicht nur den Vorwärtsdrang, sondern man muss ja dann auch Territorien absichern können und so weiter. Also all das sehe ich nicht. Für mich ist da auch wirklich sehr viel Alarmismus, Panikmache dabei. Und ich sehe sehr viel Kalkül, auch diese Gefahr vor dem Russen innenpolitisch zu verwenden.
Aber das Szenario, dass jetzt russische Armeen in Deutschland einmarschieren, das habe ich jetzt so noch nicht gelesen. Was du natürlich hast, sind beispielsweise Raketen, die in Kaliningrad in der russischen Enklave stationiert sind, die durchaus auch Berlin erreichen können. Ne? Und was du in Deutschland nicht mehr hast, ist eine funktionierende Flugabwehr. Die haben übrigens Union und SPD, als sie früher zusammen regiert haben oder auch ohne einander, abgewickelt 30 Jahre lang. So, und was du jetzt hast, ist noch genügend Flugabwehr, um vielleicht Berlin zu schützen, aber die anderen deutschen Großstädte und Industrieanlagen und so weiter, die eben nicht. Insofern, das ist schon, die Gefahr ist schon da.
Ja, und das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Im Effekt, obwohl ich zum Teil das Heraufbeschwören der Gefahr ein bisschen übertrieben finde, ist sie im Effekt ja nicht falsch, weil es findet jetzt tatsächlich ein Prozess statt, wo sich Deutschland wehrhaft machen will, wo man sich auch von dieser angenehmen Lage löst, dass sozusagen für die Sicherheit einfach Amerika verantwortlich ist und man dafür gar nichts selber tun muss. Also das sind ja heilsame Prozesse. Ich frage mich einfach nur, ob das sozusagen mit diesem Drohungsszenario, ob das nicht am Ende doch ein bisschen übertrieben ist. Aber vielleicht geht es sonst nicht.
Die Frage ist, würdest du in der Bevölkerung eine Unterstützung haben für eine Remilitarisierung, beispielsweise auch für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht? Also die wollen ja, es gibt jetzt irgendwie Stand heute, weiß ich nicht, 180.000 Soldaten plus irgendwie ein paar 10.000 Reservisten. Aber es werden ja laut NATO-Planung irgendwie knapp 500.000 gebraucht. Das heißt, du musst die Leute dafür begeistern, junge Menschen auch wieder ins Militär zu gehen. Du musst sie davon überzeugen, dass dafür gigantische Summen in die Hand genommen werden, die dann anderswo im Haushalt fehlen. Und wenn du sagst, ja, guckt euch doch irgendwie Russland an, wie die sich in der Ukraine abmühen, das ist de facto keine ernstzunehmende Gefahr, dann glaube ich, ohne dieses Bedrohungsszenario wirst du keinen ausreichenden Rückhalt in der Bevölkerung haben.
Und ganz ehrlich, ich bin nicht mal sicher, ob Deutschland einen ausreichenden Rückhalt in der Bevölkerung hat für diese Politik.
Wie kommst du darauf?
Ja, ich frage mich einfach, also wie, ich meine, man sieht es ja bei der allgemeinen Wehrpflicht, da gab es ja auch Umfragen, also da ist das Echo ziemlich negativ. Also die Leute, die Jungen, die wollen die allgemeine Wehrpflicht nicht. Ich bin nicht sicher, ob es die Bevölkerung eigentlich sinnvoll findet, dass man 5% für Militär ausgibt, ob man potenziell auch, ich meine, diese ganze NATO-Bündnispflicht, ich weiß auch nicht, wie populär die bei der Bevölkerung ist. Also ich meine, das Vaterland verteidigen ist noch das eine, aber wollen die Deutschen dann zum Beispiel im Baltikum die NATO verteidigen oder Europa? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
Allein bei dem Begriff Vaterland, Benedikt, zucke ich als Deutscher schon zusammen.
Dann bekommst du schon Gänsehaut.
Das ist ja schon, das war
schon
einfach
Fleig oder schlimmer?
Ein Begriff, der von weiten Teilen des politischen Establishments in den vergangenen Jahrzehnten ja wirklich mit spitzen Fingern nur angefasst wurde, wenn er nicht verhöhnt wurde. Ich erinnere mich an dieses Zitat des früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck, der hat ja mal in einem Buch geschrieben, Vaterlandsliebe habe er immer zum Kotzen gefunden. Mhm. Und das, also ne, diese Haltung, da hat ja der Fleig, wie wir jetzt beide auch gesagt haben, einen Punkt, diese mangelnde Bereitschaft, auch für die politische Gemeinschaft etwas zu geben, etwas Wertvolles zu geben, ohne dafür etwas zurückzubekommen, da muss natürlich Deutschland ran, wenn es wieder wehrhaft werden will. Er spricht da von einer kulturellen Umprogrammierung, die es bräuchte. Ist auch ein schwieriger Begriff.
Auch wieder ziemlich merkwürdig.
Da spricht also auch ein glühender Etatist raus. Aber er hat irgendwo einen Punkt, nicht wahr?
Und jetzt müssen wir aber auch zu einer Kernfrage vorstoßen. Eben, ist uns das eigentlich alles geheuer? Wollen wir überhaupt, dass Deutschland so aufgerüstet ist? Wollen wir überhaupt diese Militärmacht Deutschland? Und da gab es ja eine interessante Szene. Friedrich Merz war ja im Oval Office, hatte da seine große Premiere als Bundeskanzler. Und da hat sich ja Trump einerseits freudig gezeigt, dass jetzt Deutschland militärische Verantwortung übernimmt, aber er hat auch eine gewisse Skepsis signalisiert.
I say, oh, is that a good thing or a bad thing? I think it's a good thing. But, you know, at least to a certain point. There'll be a point where they'll say, please don't arm anymore if you don't mind. We'll be watching him.
Ja, we'll be watching him. Wir werden ihn beobachten. Dabei hat er dann, glaube ich, dem Friedrich Merz den Oberschenkel getätschelt.
Genau, und er sagt also, es könne ein Punkt kommen, wo man den Deutschen dann vielleicht sagen muss, hey, lasst mal gut sein, mit der Aufrüstung, es reicht jetzt dann langsam.
Ja, und das war ja eigentlich auch in Europa lange Zeit eine Übereinkunft. Also man lässt die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück in den Kreis der zivilisierten Länder, aber man muss sie einhegen. Ne? Also allzu groß und mächtig und wehrhaft sollten die Deutschen irgendwie nie werden. Und das ist jetzt so ein Umdenken. Es gibt da auf Social Media irgendwie so ein Zitat, das habe ich irgendwie mittlerweile zigfach gesehen, da fragt ein Deutscher sinngemäß, okay, nur damit wir uns hier richtig verstehen, ihr wollt also, dass wir wieder eine riesige Armee aufbauen und dann möglicherweise durch Polen marschieren, um gegen die Russen zu kämpfen? Seid ihr euch da sicher, nur dass wir da später keine Missverständnisse haben? Und da ist, also ja, das ist erstmal lustig, aber angesichts der deutschen Geschichte und der Verheerung, die das deutsche Militär in Osteuropa und in Russland angerichtet hat, der Kriegsverbrechen, hat das natürlich einen wahren Kern. Hast du eigentlich diese Pressekonferenz gesehen von Trump und Merz?
Ganz ehrlich, ich war im Urlaub oder in den Ferien, wie wir in der Schweiz sagen, und habe mir dann nur so Best-of-Momente angeschaut. Unter anderem habe ich dann reagiert auf ein Video, das Friedrich Merz selber geteilt hat, und ich fand es irgendwie faszinierend. Also er wirkte für mich wie so ein Honigkuchenpferd, also strahlend war der war ganz beseelt von seinem eigenen Auftritt und musste das dann auch überall teilen. Ja, also er war sicher selber auch ziemlich begeistert von seiner eigenen Performance.
Ja, jetzt, also ich meine, ich bin ja auch jederzeit bereit, die Regierung zu kritisieren, wenn sie zu kritisieren ist, aber ich finde, hier bist du ein bisschen arg streng. Also das, man muss ja auch mal sehen, was da für ein Druck drauf war. Und man muss auch sehen, was ist Trump für ein unberechenbarer Wüterich? Wie hat der andere Staats- und Regierungschef im Oval Office schon vorgeführt? Ne? Also da mussten die ja wirklich auch mit dem Schlimmsten rechnen.
Aber das ist ja auch mittlerweile interessant, dass die Präsidenten sind schon stolz, wenn sie irgendwie einigermaßen gut durchgekommen sind, irgendwie nicht attackiert wurden, wenn sie ihr Gesicht wahren konnten. Aber faktisch ist ja eigentlich immer Trump am Sprechen und die Person, die eingeladen wird, in diesem Fall Merz, hat vielleicht 10% Sprechanteil, kann ein bisschen lächeln, macht mal, was er noch gut gemacht hat, er hat sich durchaus auch so ein bisschen kritisch abgehoben, wenn es um die Ukraine ging. Also man hat jetzt auch nicht das Gefühl, Merz sei umgefallen. Also da gebe ich dir recht.
Gar nicht.
Aber was eigentlich der Effekt des Treffens ist, jenseits davon, dass es nicht eskaliert ist und einigermaßen freundlich über die Bühne gegangen ist, wissen wir eigentlich noch gar nicht.
Natürlich. Und wenn man weiß, wie schnell der Donald Trump auch irgendwie politische Freundschaften wieder beendet, dann sollte sich Friedrich Merz nicht allzu sicher fühlen. Aber er hat das schon geschickt gemacht, nicht wahr? Also er hat gesagt, wir sind als Europäer, als Deutsche den Amerikanern zu Dank verpflichtet. Sie haben uns schon mal von einem Diktator befreit und das könnten sie doch jetzt wieder tun. Und das, finde ich, hat er sehr, sehr geschickt gemacht, weil letztlich brauchen die Europäer die Amerikaner. Alleine sozusagen würden sie mit Russland nicht fertig werden.
Und ich möchte schon noch sagen, ich meine jetzt die Stelle, die wir eingespielt haben mit Trump, mir geht es ja ein bisschen wie ihm, oder? Also ich finde dann auch so, deutsche Aufrüstung, ja, finde ich gut. Wir haben auch immer von der NZZ gesagt, hey, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Aber ich muss schon sagen, ich habe halt schon auch immer so ein bisschen diesen Hang der Deutschen oder der deutschen Politik, muss ich präzise sagen, zu den Extremen vor Augen. Also für mich ist schon Deutschland immer das Land, dem es eigentlich am Mittelweg und am Mittelmaß fehlt, oder? Ich denke jetzt daran, zuerst Deutschland war jetzt jahrzehntelang quasi auf einem pazifistischen Kurs. Jetzt kündigt euer Kanzler an, er will die konventionell stärkste Armee Europas, oder? Er sagt nicht, wir wollen eine gute oder wir wollen eine starke Armee. Er sagt, wir wollen die stärkste Armee. Drunter macht er es nicht. Deutschland war bekannt für diese Russland-Kumpanei, hat eigentlich ständig daran am Prinzip festgehalten, Wandel durch Handel. Man hat diese Nord Stream 2 Pipeline gemacht etc., hat da die Konsequenzen nicht gesehen. Jetzt sieht man sich plötzlich in einem Krieg mit Russland. Und das ist etwas, was mich schon immer wieder irritiert an der deutschen Politik. Ich habe auch mal ein Treffen gehabt mit Bassam Tibi, das ist ein deutsch-syrischer Politologe. Und der hat auch gesagt, die Deutschen würden eigentlich immer zwischen den Extremen pendeln. Das war damals in der Flüchtlingskrise, als wir miteinander gesprochen haben. Da hat er auch gesagt, es pendle auch da hin und her zwischen Fremdenfeindlichkeit und Fremdeneuphorie. Ein Maß dazwischen gäbe es eigentlich nicht. Und ein bisschen Echo das jetzt bei mir, wenn ich wieder höre, wie in Deutschland über Aufrüstung und über Krieg gesprochen wird.
Oje, wo soll ich da anfangen? Also erstmal, Benedikt...
Wie kannst du all das korrigieren, was ich jetzt ich gerade gesagt
ein bisschen,
habe?
Ich ein bisschen immer das Gefühl, wenn wir über Deutschland reden zusammen, dass ich ja, bin ja deutscher Staatsbürger, dass ich quasi wie auf einem Therapiestuhl sitze und von dir kritisch
aber es hilft
werde.
Nichts. Es hilft nichts, stelle ich fest.
Also ich
Therapie
bin dir, ich bin,
ist nicht erfolgreich.
Ich bin dir dankbar, dass du dich korrigiert hast und nicht von den Deutschen gesprochen hast, sondern von der deutschen Politik. Ich würde noch weiter
genau, so
konkretisieren und von
so
Teilen,
politische Korrektheit.
Benedikt, von Teilen der deutschen Politik sprechen. Es ist ja gerade auch ein Papier rausgekommen, was prominente Sozialdemokraten unterzeichnet haben. Der frühere Fraktionschef Rolf Mützenich gehört dazu, der frühere Finanzminister Hans Eichel, Ralf Stegner, die Stimmungskanone aus Norddeutschland. Die, sie sagen alle, ihnen ist diese neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nicht geheuer. Sie wollen also nicht diese Aufrüstungsspirale mitmachen und dergleichen mehr. Also es findet schon
genau,
noch eine
aber
Debatte
die wollen
statt.
Jetzt, die gehen ja gleich wieder so ins andere Extrem. Die wollen schon wieder gute Beziehungen zu Russland.
Genau.
Das finde ich nur eben auch schon wieder, aber gut.
Okay, also ich merke schon, die Deutschen, wir Deutschen können es dir nicht recht machen. Aber schau mal, ich werde da nicht so streng. Guck nochmal auf die Geschichte dieses Landes. Das ist ja auch eine Geschichte der Extreme. Also erst dieser teutonische Größenwahn, der Totalitarismus, irgendwie die Verheerungen, die Deutschland auch im europäischen Ausland angerichtet hat. Der Holocaust. Also dass man darauf als Land in der Nachkriegsgesellschaft erstmal reagiert mit einem auch ausgeprägten Antinationalismus, mit dieser Europa-Euphorie, mit der Hoffnung, man möge also in diesem größeren politischen Europa aufgehen und das eigene Nationale überwinden, das ist, ich würde sagen, es ist der verkehrte Weg gewesen und es ist weiterhin der verkehrte Weg, aber es ist für mich nachvollziehbar. Also,
aber gleichzeitig dann die Frage an dich, warum haben viele deutsche Politiker dann nicht eine größere Sensibilität daraus entwickelt? Warum spricht Kanzler Merz jetzt von der stärksten Armee Europas? Warum sagt er, wir sind im Krieg mit Russland? Also ich gebe dir recht, ich sehe auch diese Geschichte der Extremen, aber ich sehe noch nicht so recht, wie Deutschland aus dieser Geschichte der Extremen rausgeht, sondern man ist irgendwie immer noch ein bisschen drin.
Ja, okay, das war jetzt also eine Äußerung einer Rede im Bundestag, wo er da sozusagen ein bisschen im Überschwang die Parole ausgegeben hat. Ich würde ja sagen, deutsche Politiker sind in aller Regel übervorsichtig, nicht irgendwie einen Nationalchauvinismus zu bedienen. Und es stimmt ja auch, was er gesagt hat, dass eben die befreundeten Staaten genau diese Aufrüstung von Deutschland verlangen. Also
genau. Ein bisschen,
ja du hast einen Punkt, natürlich. Deutschland hat diese Neigung, irgendwie diese Pendelbewegungen zu machen und sich nicht in einer irgendwie moderaten bürgerlichen Mitte wiederzufinden. Aber schau auf die Geschichte, sei ein wenig verständnisvoll.
Genau, ich wollte eigentlich auch schon weitergehen und du sagst natürlich zu Recht, eben die befreundeten Staaten sagen eigentlich, ja, es ist richtig und wir finden es jetzt auch gut, dass Deutschland aufrüstet. Wo das natürlich ganz anders ankommt, ist in Russland. Und da gab es jetzt jüngst eine interessante Umfrage von einem Meinungsforschungsinstitut in Russland. Da wurden Leute gefragt, irgendwie welches Land sie als das unfreundlichste empfinden würden. Und da war Deutschland der Sieger. Irgendwie 55% der Leute haben gesagt, Deutschland sei das unfreundlichste Land. Und das ist natürlich auch deshalb interessant, gerade wenn man denkt, dass Russland ja im Krieg mit der Ukraine ist. Also die Ukraine kommt erst auf Platz 3 der unfreundlichsten Länder und auch Amerika fungiert da nicht mehr in den Top 3. Hat natürlich auch sehr viel mit der russischen Propaganda zu tun, die jetzt zu wirken anfängt, offensichtlich. Aber auch da interessant, wie sich jetzt die Russen auch auf die Deutschen einschlagen.
Ja, die Russen. Also ich würde auch da sagen, die russische Propaganda, ob jetzt diese Umfrage, die ich mir nicht näher angeschaut habe, wirklich demoskopisch sauber durchgeführt wurde oder einfach wirklich nur ein propagandistisches Druckmittel ist, kann ich nicht beurteilen. Sicherlich hat Russland, und das ja seit Kriegsbeginn, ein evidentes Interesse dran. Du hast es auch schon vorhin erwähnt mit der hybriden Kriegsführung, stark in die deutsche Öffentlichkeit hineinzuwirken und sie zu verunsichern und hier eine Angst vor einer möglichen Ausweitung und Eskalation des Krieges zu schüren. Ja? Also das ist lupenreine, ich wollte schon fast sagen Sowjetpropaganda, aber das ist irgendwie, das ist Propaganda, insofern so eine Umfrage, ja Gott, mag sein, mag nicht sein.
Ja, ja, es zeigt einfach, dass man da auch sehr hellhörig ist, vermutlich an den neuen Ton, den man aus Berlin hört. Weil da ist es ja, Merz agiert momentan außenpolitisch noch gar nicht so anders als Olaf Scholz, aber er klingt definitiv sehr anders. Und das wird definitiv vernommen.
Ja, wobei, ja, ich glaube, ganz kurz, weil wir über den Besuch im Oval Office gesprochen haben, das glaube ich, das müssen wir einfach schon nochmal festhalten, trotz aller Mäkelei von dir, das ist ein außenpolitischer Erfolg. Und sowas hätte ich dem Olaf Scholz oder auch der Angela Merkel nicht zugetraut.
Ein Erfolg, dass er nicht auf die Kappe gekriegt hat oder nicht vorgeführt wurde wie der südafrikanische Staatschef.
Naja, und dass er auch dem Donald Trump zumindest eine Zustimmung abgerungen hat, dass es, dass die Amerikaner in Europa mit Blick auf den Krieg in der Ukraine engagiert bleiben sollten. Gut, aber die Frage, die du schon aufgeworfen hast, ist, gefällt uns das? Also dieser Weg zurück zu einer deutschen Militärmacht? Frage ich dich jetzt mal als Deutscher, du als Schweizer, macht dir das Angst?
Nein, es macht mir keine Angst. Ich würde es da echt wie Trump halten. Es ist gut, es ist begrüßenswert, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Es könnte dann sein, dass es einem Angst machen könnte. Aber für den Moment würde ich mal sagen, sind das positive Entwicklungen.
Okay, und wo, also das möchte ich jetzt schon genauer wissen, wo ist dieser Punkt?
Ich habe es vorher ja, ich versuchte das ein bisschen zu skizzieren mit diesem Hang zu den Extremen, oder? Und ich meine, das muss man auch eingedenken und darauf spielt natürlich auch Donald Trump an. Er spielt darauf an, dass die Deutschen den Ersten Weltkrieg losgetreten haben, den Zweiten Weltkrieg losgetreten. Für mich schwingt dann auch ein bisschen mit, wie dann das Pendel umgeschlagen hat, wie Deutschland eigentlich nachher zu einer Art Großmacht des Moralisierens und der Moral wurde, die gern allen gesagt hat, wie man jetzt was machen muss und wie man leben muss und wie man Politik machen muss, welches gute Regierungen sind, welches schlechte Regierungen sind. Und da in diesem, für mich ist die deutsche Politik sehr oft sehr in einem Schwarz-Weiß-Muster und wie ich schon gesagt habe, wenig eingemittet. Und da denke ich, okay, jetzt geht das Pendel offenbar mal Richtung Militarisierung. Hoffen wir mal, dass dann sozusagen auch irgendwie die Vernunft da ist und das Ganze nicht in ja so ein bisschen ins Bodenlose geht. Thomas Mann hat ja mal gesagt, was ist das Deutsche? Ein Abgrund bodenlos. Hoffen wir, dass es nicht immer so ist.
Das war Machtspiel mit Marc-Felix Serau
und mit Benedikt Neff. Anregungen, Kommentare und natürlich Beiträge zur Debatte gerne per Mail an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in den Shownotes.
Wir sind nächste Woche am Donnerstag wieder da.
Ciao zusammen.
Tschüss.